Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast. Mein Name ist André und ich habe die große Ehre, heute Ole Braunschweig und Leonie Kullmann begrüßen zu dürfen. Beide haben sich viel Zeit genommen und aus der Hotellobby anscheinend dem einzigen Ort in Neapel, der vernünftiges Internet liefert, haben mir dort Rede und Antwort gestanden. So erzählt Leonie unter anderem von der Stimmung bei den Titelverteidigern, den Cali Condors, wie es ist, mit Caleb Dressel, Lilly King und Co. in einem Team zu schwimmen und zu trainieren. Und außerdem erfahren wir von ihr, warum Ole in ihren Augen ein Schwertfisch ist. Ole wiederum berichtet von seiner Teilnahme am Weltrekordrennen über die 100 Meter Rücken am zweiten Wettkampftag, gibt Tipps zur Regeneration, wenn zwischen zwei Starts nur 25 Minuten Pause sind, und beide zusammen beantworten die wichtigen Fragen des Lebens, ob sie sich selbst als Vorbilder sehen und was wir in Deutschland von dem ISL-Format lernen können. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit den folgenden 50 Minuten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich begrüße das zweitschnellste Paar im Deutschen Schwimmverband, die ich hier heute zu Gast haben darf. Und zwar auf der einen Seite die jüngste Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, die Rekordhalterin der University of Alabama über die 200 und 500 Yards Freistil sowie die Zweitplatzierte bei den AOF-Spielen 2015 über die 400 Meter Freistil, Leonie Kullmann, und an ihrer Seite sitzt Ole Braunschweig, der deutsche Meister von 2019 über die 50 und 100 Meter Rücken, der Olympiateilnehmer über die 100 Meter Rücken, der deutsche Rekordhalter in der 4x200 Meter Rückenstaffel für die SG Neukölln sowie der ISL-Neuling für die New York Breakers. Ole Braunschweig, herzlich willkommen und schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt.
Danke, schön da zu sein.
Ja, ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben heute am Dienstag. Ihr wart ja beide am vergangenen Wochenende im Einsatz. Ole, für dich am Donnerstag und Freitag mit den Breakers. Leonie, für dich mit den Cali Condors am Samstag und Sonntag. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, hattet ihr beide gestern einen freien Tag. Leonie, ihr wart auf Capri und Ole, ihr wart in Pompeji, oder?
Vorgestern war ich in Pompeji. Gestern hatte ich wieder Training.
Ja, und wir hatten gestern uns einen freien Tag und nach
Ja, schön. Könnt ihr kurz mal erklären, wie euer Weg zu den ISL-Teams war? Der war ja nicht so ganz einfach, vor allen Dingen für dich, Ole. Du bist ja erst sehr spät als Mitglied der New York Breakers irgendwie aufgefallen bzw. bekannt gegeben worden. Fangen wir doch mal bei dir an. Wie kam es zu dieser kurzfristigen Nominierung, die natürlich sehr schön ist?
Ja, die war auf jeden Fall sehr schön und auch sehr überraschend. Ich hatte halt eigentlich geplant gehabt, nach den Spielen 3 Wochen frei zu machen und dann halt leicht wieder ins Training einzusteigen und dann vielleicht ein paar World Cups mitzumachen. Habe aber dann am Ende meiner sogenannten Ferien einen Anruf bekommen vom Teammanager hier. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich gerne ins Team einsteigen wollen würde, weil aufgrund von Verletzungen und Absagen halt das Team geschrumpft ist. Und das habe ich mir halt nicht zweimal sagen lassen. Da habe ich gesagt, klar, mache ich. Okay, let's go. Und ich hatte zwar kein Training, aber dachte, die Chance nehme ich trotzdem wahr.
Auf jeden Fall. Wie viel Pause war zwischen dem Anruf und dem ersten Start hier in Neapel?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ungefähr eine Woche, würde ich sagen. Oder ein bisschen weniger vielleicht.
Das ist arg kurzfristig. Leonie, du hattest ein bisschen mehr Zeit. Es gab ja dieses Jahr neu die ISL-Draft, wo die Teams ihr Roster, ihre Mannschaft verstärken konnten, indem sie aus einem Talentpool auswählen. Und du bist von den Cali Condors gedraftet worden. Das war ja noch deutlich vor Olympia. Wie war so dein Gefühl? Wie lief das? Gab es Gespräche im Vorfeld? Konntest du absehen, dass du irgendwo dort landest?
Nee, also Gespräche gab es im Vorfeld überhaupt nicht. Ich habe es dann auch erst am Tag nach dem Draft bekommen, weil das war ja in deutscher Zeit Mitternacht irgendwie. Und da war ich nicht wach, am nächsten Tag hatten wir wieder Training. Und dann habe ich am Morgen halt so Nachrichten gesehen, so, ja, Glückwunsch zum Draft und so. Und ich wusste noch gar nicht, wirklich, wie es geht. Und ja, dann war die Überraschung natürlich umso größer, als ich dann bei den Titelverteidigern mit dem Team war.
Genau, du bist bei den Titelverteidigern gelandet. Nimm uns mal mit in die Mannschaft, in die Stimmung. Wie ist es? Merkt man, dass es der Titelverteidiger ist? Ist da eine gewisse Selbstsicherheit zu spüren, weil die Condors zusammen mit Energy Standard durchaus wieder als Favoriten auf den Titel gelten? Wie ist das für dich?
Ja, also das ist schon eine mega coole Erfahrung. Man merkt es vor allem dadurch, wie das Team geleitet wird von den Coaches und von den Managern. Die sind halt wirklich, das sind wirklich Weltklasse-Trainer und auch sehr gute Teamleiter, sage ich mal, die können wirklich das Team zusammenbringen und uns, also ich meine, ich hatte noch nie so solche Erfahrungen, dass ich mit Weltklasse-Schwimmern in einem Team bin und dass wir so zusammenfinden als Team und dann auch wirklich miteinander klarkommen. Ja, das haben wir wirklich den Coaches zu verdanken und auch so, die Teamstimmung ist mega. Die sind alle mega freundlich und super, ja, super freundlich. Die lassen uns ins Team rein, als ob wir alle irgendwie die gleichen Erfolge vorzuweisen haben. Und es macht einfach mega Spaß, ja.
Hilft dir deine Erfahrung aus Amerika? Ich hatte ja vorhin im Vorgespräch oder in der Ankündigung gesagt, dass du den Schulrekord in Alabama hältst, wo ja unter anderem die jetzige Olympiateilnehmerin Raina White auch Mitglied im Schwimmteam ist. Hilft dir die Erfahrung aus Amerika, dort in die Kultur mit einzutauchen?
Ich glaube schon. Also dieser Team-Spirit, der ist schon ähnlich, ist vergleichbar mit den College-Wettkämpfen. Und die Sprache, also das ist natürlich ein großer Pluspunkt, dass ich eben gut Englisch sprechen kann, mich gut verständigen kann. Und ja, diese Atmosphäre auch vom Wettkampf, das Anfeuern, dass man direkt nach dem Start, wenn es der letzte ist, nicht direkt erst ausschwimmen geht und so, sondern halt direkt in die Teambox mit anfeuert, bis der Wettkampf vorbei ist und es dann eine Stunde Zeit ist fürs Ausschwimmen und für die individuelle Nachbereitung.
Mhm, verstehe. Und Ole, wie ist das bei euch, bei den Breakers? Ihr habt ja nur, ihr habt sehr konträre Positionen. Also Leonie hat mit den Condors zweimal gewonnen und winkt von der Tabellenspitze nach unten quasi hinab. Ihr habt jetzt zweimal den vierten Platz belegt, weil euer Team natürlich auch arg dezimiert ist und, wie du schon sagtest, auch mit Krankheitsfällen zu kämpfen hat. Wie ist bei euch die Stimmung? Wie ist es?
Ja, bei uns ist die Stimmung auch recht gut. Also ich sag mal, zweimal Vierter geworden sind, sind wir ziemlich gut zusammengewachsen, weil jeder halt wirklich jeden Funken rausgeholt hat aus sich. Und ja, es macht trotzdem einfach Spaß, auch wenn man halt nicht wie die Condors das ganze Zeit gewinnt und auch easy halt die Punkte holt, sondern halt wirklich extrem kämpfen muss für jeden einzelnen Punkt. Aber ich finde, das macht so den Flair von unserem Team gerade aus. Und wir bekommen halt auch regelmäßig so Motivationsreden gehalten, sage ich mal, dass unser Motivationslevel bzw. unsere Freude auf den Wettkampf halt niemals sinkt. Und das ist auch im Team nie so. Also egal, wie hart man gejackpottet wird von den New York, von den Kelly Condors oder von Energy Stunner oder weiß was ich wem, es ist immer eine gute Stimmung.
Okay. Ja. Es geht ja auch nicht nur, im Zweifel nicht nur um die Platzierung, den Platz, den man holt, sondern auch immer um die eigene Leistung. Bevor wir aber tiefer in den Match 1 und 2 einsteigen, habt ihr die Zeit nach Olympia zusammen verbracht? Wart ihr da gemeinsam unterwegs, bisschen im Urlaub oder habt ihr euch beide irgendwie im Wasser dann auch fit gehalten?
Nee, also wir hatten, ich glaube, dann so 2,5 Wochen ungefähr Zeit. Also eine halbe Woche noch in Tokio, dann 2 Wochen in Deutschland. Und da waren wir eigentlich beide in der ersten Woche bei meinen Eltern zu Hause in Dresden. Und dann in der zweiten Woche in Berlin und dann noch ein paar Tage im Harz. Und das haben wir alles zusammen gemacht.
Genau.
Vermutlich den Kopf ein bisschen freikriegen, körperlich mal runterkommen, kein Becken sehen, das was andere Stars ja jetzt immer noch machen. War das gut? Also inwiefern hat euch das jetzt auf die Saison vorbereitet? Ich glaube, Ole, für dich kam es ja sehr überraschend. Warst du vorher in Berlin schon im Wasser nochmal oder hast du dann wirklich erst mit dem Anruf quasi das erste Mal wieder Beckenluft geschnuppert?
Nee, also ich war schon im Wasser, also ich glaube 3 Tage oder so, aber jetzt nicht entscheidend trainiert. Also ein bisschen für Wassergefühl, ein bisschen um den Grip zu bekommen, aber richtig trainiert und gehauen, sowas habe ich nicht. Und ja, es ist trotzdem lustig, hier dann zu schwimmen.
Was ist so der Unterschied zwischen Langbahn und Kurzbahn? Was macht das für dich als Rückenschwimmer im Besonderen aus?
Oh, naja, ich sag mal so, also Rücken tut immer weh, egal ob auf Lang- oder Kurzbahn. Die Beine explodieren da immer. Aber ich sag mal, auf Kurzbahn kann man seine Leistung noch einigermaßen besser ausgleichen als auf Langbahn. Deswegen ist das eigentlich ziemlich gut, dass man hier Kurzbahnwettkämpfe hat, wenn man aus einer Nicht-Trainingsphase kommt, sage ich mal. Ja.
Warst du zufrieden mit dem ersten Match? Also ihr könnt ja beide mal euer Statement zu euren jeweils ersten Wettkämpfen abgeben.
Ja, schon. Also die Zeiten waren okay dafür, dass ich halt kaum im Wasser war. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so einigermaßen schnell schwimmen kann. Klar, ich hätte gern noch schneller gewollt, um noch mehr Punkte fürs Team zu holen. Aber was soll's, die Erfahrung macht echt top hier und vielleicht wird's ja in den nächsten Matches noch besser.
Leonie, ja, wie war's bei dir?
Am ersten Tag hatte ich ja direkt die Finger Kaul beim ersten Match und das ist ja wirklich so, also da hat man keine Ahnung. Ich habe 3 Wochen nicht trainiert, dann nur langsam wieder angefangen und so und Finger Kaul ist ja nochmal ein bisschen, da braucht man ein bisschen mehr Ausdauer, als auf 14, 200 oder 100 Meter Strecken. Und da war ich wirklich überrascht, positiv, dass es doch so gut ging. Und das Gleiche dann auf den 200, obwohl die so ein bisschen anstrengender waren. Jetzt beim zweiten Match lief es nicht ganz so. Wir haben jetzt die Woche wieder hart trainiert, also letzte Woche. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen überzogen und konnte so nicht wirklich mich für den Wettkampf dann ausruhen. Aber das ist ja, wie Ole schon sagte, das ist ein Lernprozess. Und mit jedem Match wird man, glaube ich, besser und weiß mehr, was auf einen zukommt und kann es besser einschätzen und sich dann auch dementsprechend vorbereiten.
Es ist ja vermutlich ist auch super ungewöhnlich, dass man jetzt jede Woche ins Wasser springt, jede Woche so schnell wie möglich schwimmen muss, Bestleistung abrufen muss. Zwischen dem ersten und zweiten Match, Ole, für dich, also was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist im ersten Match sind deine 200 Rücken, die auch direkt der erste Start waren, wo du, glaube ich, ja dich selbst überrascht hast, aber ich von der Außenperspektive auch die amerikanischen Kommentatoren, die das, die wussten gar nicht so richtig, was anzufangen, wer da überhaupt nach den ersten 100 Metern vorne liegt in 54 Sekunden, dann eine Minute drauf. Da war vermutlich ein großer Lernprozess zum zum zweiten Match dann zu den 200 Rücken, oder? Wie, beschreib mal aus deiner Perspektive, wie war das? Erster Wettkampf, ja, erster Start.
Ja, definitiv. Also vom ersten auf den zweiten Wettkampf, da war ein riesiger Lernprozess. Ich war einfach nur super motiviert, weil ich halt jetzt noch nachträglich ins Team berufen wurde und wir davor halt eine ordentliche Ansprache bekommen hatten. Und bei mir wirkt sowas immer extrem viel. Und dann dachte ich, naja, komm, lässt einfach laufen die ersten 100, guckst, wie weit ich komme. Und so hatte ich das auch mit Lasse, also mit meinem Heimtrainer abgesprochen gehabt, dass wir probieren, wie es läuft, läuft's, weil man kann immer noch nicht wissen beim ersten Match, erstes Rennen, wie man drauf ist. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und dachte, naja, komm, wird schön. Und dann bei, ich sag mal so 150 Meter oder so, dann kam der Mann mit dem Hammer und das habe ich dann ordentlich gespürt. Und genau im zweiten Match habe ich dann halt ein bisschen ruhiger begonnen. Und dann ungefähr eine ähnliche Zeit performt. Ja, also es war auf jeden Fall ein Lernprozess da. Ich hatte auf jeden Fall nicht so extreme Schmerzen wie im ersten Rennen. Aber 200 Rücken tut trotzdem, egal wie man schwimmt, immer weh. Also aus meiner Sicht.
Als ehemaliger Rückenschwimmer, ich bestätige das gern. Ja. Also wenn die Beine nur noch hinten als Bremsfallschirm da niederhängen. Dann wird es richtig, richtig fies. Und dann kam ja der zweite Wettkampftag für die Breakers. Und das war ja ein ganz besonderer Wettkampftag. Und zwar bist du wohl unter anderem einer der Akteure im meistgesehenen Rennen der Regular Season, behaupte ich mal, ganz, ganz steil. Inzwischen 17.000 Aufrufe bei YouTube, nämlich das Weltrekordrennen von Coleman Stewart über die 100 Meter Rücken. Da warst du Bestandteil dieses Wettkampfes. Bist wie alle anderen auch gejackpottet worden. Hast du davon irgendwas mitgekriegt, schon während du unterwegs war, dass irgendwie die Stimmung anders ist? Du warst auf der Randbahn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und manchmal sieht man aus dem Augenwinkel irgendwie so, irgendwas ist hier merkwürdig.
Naja, das nicht wirklich. Aber bei den letzten 25 Metern zum Beispiel, da hatte ich, glaube ich, noch, ich weiß nicht, bestimmt 5 Meter oder sowas zu schwimmen. Also Gefühl, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es mehr war, aber es war noch ein bisschen. Und da ist meistens, wenn der erste anschlägt bei der ISL, verändert sich dann das Licht. Und da habe ich gedacht, Alter, fuck, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Und dann habe ich angeschlagen und geguckt und dachte, ich bin halt übel langsam geschwommen, weil der erst halt schon angeschlagen hatte. Und dabei war die Zeit gar nicht so schlecht, aber der erst halt einfach geisteskrank schnell gewesen. Das war ultimativ cool, da drin zu schwimmen in dem Rennen. Auch wenn ich gejackpottet wurde.
Das ist, glaube ich, keine Schande. 48,33 war Coleman Stewart unterwegs, der schnellste Schnauzbart seit Mike Spitz. Für dich 51,92 aller Ehren wert. Das war nämlich deutlich schneller, oder es war schneller als am Tag davor als Auftaktschwimmer in der Lagenstaffel. Okay, Leonie, für dich der erste Wettkampftag, waren das die Strecken, die du erwartet hast? 400 Kraul, 200 Kraul und in der 4x100 Kraul Staffel warst du auch noch eingesetzt?
Ja, also die Staffel kam überraschend, weil hier eben ist ja eigentlich schon jeder 100 Kraul so von mir ist. Und dass ich da eingesetzt werde, das war mega cool, hat mega viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, es gibt Grund, dass es beim zweiten Match nicht nur eingesetzt wurde.
Oh, ihr seid Dritter geworden im ersten Match. Ich habe extra noch mal geguckt heute.
Ja, schon, aber meine Einzelzeit war mit Abstand die langsamste. Aber war okay. Also für mich war es eigentlich eine gute Zeit. Und wie gesagt, die Staffelerfahrung, das ist nochmal was ganz anderes, als im Einzel zu starten. Und ja, also die 400 und die 200, die sind so, wie ich es erwartet habe. Mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ob da nochmal was dazukommt oder was weggenommen wird, das weiß man immer erst kurz vorher.
Guckt ihr euch gegenseitig zu bei den Rennen?
Ja, also wenn wir Zeit haben, ist wieder richtig ruckzuck.
Und das Internet funktioniert.
Ja, aber wenn wir beide in der Halle sind,
dann ja, definitiv.
Ja, aber ist jetzt nicht so, dass wenn Leonie jetzt schwimmt Samstag, Sonntag, dass du den Livestream anguckst oder in die Halle fährst, Ole?
Nein, die Halle fahren nicht. Aber ich versuche halt hier das im Hotel zu verfolgen. Manche von uns haben auf dem Fernseher einen italienischen Sender, der übertragen wird. Ich natürlich nicht. Das heißt, ich versuche es über das Internet zu streamen. Aber das Internet hier im Hotel ist auch nicht ganz das Beste, sage ich mal. Das heißt, das ist halt immer recht schwierig, die anderen Matches anzugucken, ja.
Okay. Aber kannst du ja dann aus erster Hand berichten lassen. Habt ihr die Möglichkeit, viel außerhalb eures Teamgefüges gemeinsam zu machen?
Nee, eigentlich gar nicht so sehr. Die Real Breakers, die hatten ja zu Beginn einen positiven Corona-Fall und da mussten die so ein bisschen aufpassen, mit wem die in Kontakt kommen. Und ja, unsere Hotels sind ganz nah beieinander, aber man hat eben verschiedene Tagespläne. Die Teams, die sind eigentlich immer, bewegen sich immer unabhängig voneinander. Ja. Und deswegen macht es ein bisschen schwerer, dann die Zeit zu finden.
Seid ihr im gleichen Hotel?
Nee. Sind ungefähr 300 Meter.
Okay, na gut, das ist ja überschaubar. Weil du es gerade ansprichst, Leonie, die Quarantäne, auch das kam ja noch erschwerend hinzu für dich, Ole, vor dem ersten Wettkampf. Wie war das für dich, die zwei Tage im Hotelzimmer? Wie hast du dich fit gehalten? Wie hast du dich beweglich gehalten? Gab es da irgendeine Routine, irgendetwas, was du vielleicht abgesprochen hast mit dem Physio oder mit dem Athletiktrainer?
Na, das nicht. Wir haben halt als Team über Zoom-Calls verschiedene Athletikeinheiten gemacht gehabt. Klar, man hat sich halt dazwischen extrem gelangweilt, weil auf dem Zimmer, das Zimmer ist nicht das Größte und wenn man halt alleine auf dem Zimmer ist, ist es schon ziemlich langweilig. Und das Essen, was wir in der Quarantäne bekommen haben, ist, sage ich mal, auch ziemlich wenig gewesen. Das heißt, man war ziemlich lange oder ziemlich oft in so einer Grummelstimmung, weil man halt immer hungrig war. Aber alles in allem war jetzt okay, sage ich mal. Also es hätte schlimmer kommen können.
Ja, immerhin wart ihr nach zwei Tagen wart ihr ja wieder freigetestet.
Richtig.
Leonie, ich habe noch eine Frage an dich. Du hast mal im Interview erwähnt, dass du früher, als du jung warst, so Vorbilder hattest. Unter anderem hast du da Britta Steffen aufgezählt gehabt und sagtest, dass du dich kaum getraut hast, als du mit ihr auf der Bahn geschwommen bist, selber zu schwimmen, weil du Angst hattest, dass du ihr zu viele Wellen machst und sie dann irgendwie, so interpretiere ich, dass sie irgendwie griesgrämig auf dich wird. Ist das jetzt ein ähnlicher Effekt, den du hast, wenn du mit Caleb Dressel oder Lily King oder als Kraulschwimmerin Erica Brown zusammen trainierst, oder hat sich das inzwischen gelegt?
Nee, das hat sich voll gelegt. Also da war ich ja 12 und Britta war, weiß ich nicht, viel älter. Und ich glaube, als 12-Jähriger hatten wir noch einen ganz anderen Respekt. Jetzt ist es wirklich so, dass wir mehr Freunde als Konkurrenten oder sonstiges sind. Also diese Zeit, sich wirklich intensiv kennenzulernen, die bewirkt schon was, und auch beim Training. Also wir gucken auch, dass wir alle dann irgendwie mal so zusammen trainieren können, dass ich dann eben auch mal mit Lilly, also wir sind auch schon zusammen angesprungen, oder mit Eric, wie du gesagt hast, dass wir da unsere Schnittstellen im Training finden und es dann auch ausnutzen, und das macht es natürlich nochmal viel cooler. Und so lernt man auch viel mehr, was, also von den Top-Leuten, wie man trainieren kann und was man alles besser machen kann.
Gab es da schon etwas, was du im zweiten Match dann eingesetzt hast oder gelernt hast oder dazu gewonnen hast an Erkenntnissen aus dem Training, was du da
ins Wasser bringst? Ja, also zum Beispiel, dass ich jetzt nicht drei Tage vorher noch mache, dass harte Serien schwimmen muss. Das habe ich gelernt, dass die hier halt wirklich das viel entspannter angehen. Der erste Tag nach dem Match ist erstmal wirklich runterkommen, Erholung, dann zwei, drei Tage aerobes Training, dann einen Tag vielleicht mal Race Pace und dann kommt ja schon der nächste Wettkampf. Und dass man dann nicht irgendwie versucht, noch zwischendurch riesen Trainingsblöcke zu setzen, ist ja zeitlich gar nicht machbar. Wenn man jedes Wochenende ein Match, und dass man einfach viel gelassener rangeht und sich auf die Sachen konzentriert, die man gut kann, und dann einfach so seinen Wettkampf für sich schwimmt.
Wie ist das? wie ist es jetzt inzwischen? Ich komme gleich zum zweiten Match. Dort hattet ihr ja am Samstag, Sonntag das Heimspiel mit den Aqua Centurions, Leonie. Deswegen komme ich drauf. Es sind ja wieder Zuschauer erlaubt im in der Schwimmhalle, im Schwimmstadion von Neapel. Was macht das für einen Unterschied? Ist der sehr groß? Ist der deutlich spürbar? Was bedeutet das für euch, für eure Rennen? Seid ihr aufgeregter, nervöser, energiegeladener? Welche Auswirkungen hat das?
So aufgeregt, dann nicht wirklich. Die Stimmung an sich ist halt schon mega gut mit den Lichtern und den Lautsprechern und einfach so die Teamboxen, die direkt am Beckenrand sind, wo man angefeuert wird oder selber anfeuert. Aber gegen das Heimteam, die Aqua Centurions zu schwimmen, das ist nochmal was ganz anderes. Da ist Federica Pellegrini ja so der absolute Star und ist auch vorgestern geschwommen. Und das merkt man schon. Also wenn die dann aufgerufen wird oder sie schwimmt, dann tobt die Halle und alle klatschen und jubeln. Das ist echt cool.
Ja, du hattest ja auch das Glück, die 200 Graue gegen Pellegrini direkt zu schwimmen, was ja erst auf der letzten Bahn zu ihren Ungunsten entschieden worden ist. Hat das einen Einfluss auf dein eigenes Rennen?
Ja, also das pusht halt schon nochmal, wenn man so diese Atmosphäre, diese Lautstärke-Pegel, der treibt schon nochmal an. Ja, hat man jetzt aber in der Zeit nicht wirklich erkennen können, aber intern so die Motivation, die ist schon da.
Ist ein Dollarunterschied zwischen den Wochenenden und dem Donnerstag-Freitag-Match? Ole, konntest du das irgendwie vergleichen, beobachten?
Also zeitlich auf jeden Fall ja, weil man ja am Wochenende schwimmt man ja von 18 bis 20 Uhr, gehen ja die Matches. Und unter der Woche war am Donnerstag von 20 bis 22 Uhr und am zweiten Tag von 19 bis 21 Uhr. Und ich sag mal, so relativ spät zu schwimmen, das ist man halt gar nicht gewohnt. Also, oder nicht wirklich. Weil die meisten Wettkämpfe halt ihre Finalabschnitte, keine Ahnung, von 15 bis 19 haben oder so. Ja, aber alles im Allem macht es keinen Unterschied, bis auf die Zeit halt, dass man vielleicht ein bisschen müder ist oder so, aber sonst eigentlich nicht.
Wann seid ihr dann so ungefähr im Bett, wenn bis 22 Uhr der Wettkampf ist?
Boah, das ist eine gute Frage. Wir waren so, ich sag mal, halb eins so im Dreh im Bett. Und dann war halt um 8 wieder Frühstück und dann, ja, wieder zum Lockerschwimmen und
auch nicht viel, die 7 Stunden. Ihr hattet ja nur 3 Tage Pause zwischen eurem ersten und zweiten Match, Montag, Dienstag, Mittwoch, und seid ja auf der Männerseite auch arg dezimiert. Du hattest, glaube ich, 5 Starts oder 6 Starts, glaube ich, im ersten Match. Du bist noch die Skins Races aufgeschwommen, richtig?
Ja.
Was machst du in den 3 Tagen? Wie sah dein Programm aus, um dich wieder fit zu machen für den Donnerstag dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, Spaß. Ja, ich habe halt viel mit Lasse darüber gesprochen und dadurch, dass wir jetzt halt den Block auch aus keinem Training hier angegangen sind und meinte er, das ist eigentlich ganz gut mal zum Gucken, weil ich ja Sprinter bin, mal zu gucken, wie die ISL so an sich wirkt. Und da haben wir halt einfach nur so, ich sag mal, so Wassergefühl gemacht, Sprints, dass halt wenigstens so die bisschen die Schnelligkeit zukommt und das Wassergefühl, weil auf 200 zu trainieren, dafür war jetzt halt viel zu wenig Zeit. Und dass ich halt trotzdem mein Speed ein bisschen abrufen kann und nicht allzu sehr, sage ich mal, hinten wie ein Treibholz rumtreibe.
Ja, du hast im zweiten Match, hattest du in der Lagen-Mix-Staffel, das war dein letzter Start, die 100 Rücken, bist eine 51,8 geschwommen. Und im ersten Match an der gleichen Stelle mit den gleichen Vorstarts, Vorbelastungen quasi eine 52,6. Dazwischen liegen 8 Zehntel, was ja schon relativ viel ist für die 100 Meter.
Ja.
Was ist da anders gelaufen? Was war der Grund dafür?
Na, also eigentlich von der Motivation her und alles war alles gleich. Aber ich glaube einfach, dadurch, dass ich mein 200-Meter-Rennen am ersten Tag nicht all out die ersten 100 gegangen bin und dann die zweiten 100 übel verreckt bin, sondern mir das ein bisschen besser eingeteilt habe, hatte ich halt ein bisschen mehr Kraft noch übrig, wodurch ich dann halt noch ein bisschen besser meine Technik und alles abrufen konnte, damit halt auch das Team noch ein bisschen mehr vorwärts bringen konnte.
Ja, okay, das leuchtet ein. Wenn ich jetzt, also ihr habt ja schon häufig angesprochen, dass ihr mit Lasse viel Kontakt habt. Ihr seid ja beide in Berlin dort am Stützpunkt verankert und Lasse ist euer Heimtrainer, richtig?
Ja.
Ja, genau. Wie lange seid ihr schon da und was war damals der Grund, an den Stützpunkt zu gehen. Leonie, du bist ja aus Dresden gewechselt und Ole, glaube ich, du bist Ur-Berliner, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber ja, was waren damals für euch die Beweggründe, dort an den Stützpunkt zu gehen und sich der Trainingsgruppe anzuschließen?
Also ich bin seit 2013 in Berlin, Sommer 2013. Und da bin ich aus Dresden her gewechselt. Und das ergab sich daraus, dass mein Trainer in Dresden, mit dem ich sehr gut klar kam, aus Dresden rausgegangen ist. Und dann kam jemand, mit dem ich nicht so gut klar gekommen bin. Und dann habe ich einfach so ein bisschen rumgeguckt, beziehungsweise meine Eltern, in welchen nahegelegenen Städten noch gute Stützpunkte sind. Und da hat sich Berlin relativ schnell rauskristallisiert. Dann habe ich da bis 2017 trainiert und dann mein Abi gemacht. War 2 Jahre in den USA von eigentlich 4 geplanten. Und habe dann aber nach 2 Jahren gemerkt, dass ich da wirklich, also nicht wirklich vorwärts komme, beziehungsweise meine Zeiten nicht schneller werden. Und im vorlimmischen Jahr, also Saison 2019, 2020, bin ich dann nach Berlin gewechselt mit der Intention, mich auf die Spiele, beziehungsweise auf die Quali vorzubereiten. Die Spiele wurden dann verschoben. Ich bin mit dem Training gut klargekommen und habe da so Fuß fassen können. Das heißt, die Entscheidung, dann wieder zurück in die USA zu gehen, wurde mir eigentlich abgenommen und habe mich dann letztendlich dafür entschieden, in Berlin zu bleiben. Mhm. Und bin jetzt seit 2019, also seit 2 Jahren bei Lasse.
Ja. Ole, wie war das bei dir? Wie kam das?
Naja, dadurch, dass ich halt schon in Berlin aufgewachsen bin und dort auch geboren bin, hat sich eigentlich bei mir nie die Frage gestellt, ob ich aus Berlin rausgehe, weil ich eigentlich mit den ganzen Trainern, die ich auf dem Weg bisher hatte, ziemlich gut klargekommen bin. Und dann bin ich halt von der Saison 2014 auf 15 zu Alexander Römisch in die Trainingsgruppe gekommen und habe da so meinen ersten, sage ich mal, internationalen Durchbruch ein bisschen gehabt mit der JTM damals, wo ich mich irgendwie, ich will jetzt 2,5 Sekunden oder so von meiner Bestzeit noch steigern musste und wo ich immer gedacht habe, das kriege ich niemals hin. Der Römische immer, ja doch, das kriegst du hin, komm, wir trainieren und so weiter. Und dann hatte ich es halt wirklich geschafft gehabt und da hat sich dann bei mir eigentlich nicht mehr die Frage gestellt, woanders hinzugehen, weil ich wusste, okay, den Trainern hier kann ich vertrauen, es läuft alles. Und nach Herr Römisch, also Herr Römisch ist da damals nur JTM-Trainer gewesen. Als ich dann in die Erwachsenengruppe gekommen bin, habe ich dann unter Stefan Hansen trainiert. Der ist heutiger Bundestrainer in Dänemark wieder. Genau, der hat uns dann Anfang 2019 verlassen gehabt für die Bundesleiterstelle da in Dänemark. Und dann hatten wir halt, ich sag mal, 3 oder 4 Monate gar keinen Trainer und wussten halt alle nicht genau, was jetzt passiert, weil es ja vorolympische Saison war. Und das war schon echt, echt mies. Aber dann hat es sich halt recht schnell danach dann herauskristallisiert, dass Lasse als Trainer an den Stützpunkt kommt und ich kannte Lasse halt schon von damals, da Lasse die vor Stefan die Erwachsenengruppe auch hatte und ich ihn eigentlich immer ganz cool fand und da dachte ich, na komm, probierst es. Und mit Lasse hat dann halt echt sofort alles super gepasst, also die Chemie und das Training und es hat auch extrem viel Spaß gemacht und ihm habe ich, glaube ich, auch größtenteils zu verdanken, dass ich überhaupt zu Olympia geschafft habe, weil er das letzte bisschen Feingefühl, beziehungsweise das letzte bisschen, um die 1 Sekunde bis zur Norm noch zu knacken, sage ich mal, oder zu bekommen, hat er aus mir rausgekitzelt, indem er, keine Ahnung, wenn ich gestorben bin im Training, mir immer gut zugesprochen hat, dass ich immer noch weitermache und komplett über meine Grenzen gehe. Und ja, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar und deshalb bin ich echt froh, dass ich Lasse als Trainer habe und ja.
Ja. Musstet ihr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass ihr zur ISL dürft, in Anführungsstrichen? Oder wie lief der Dialog ab?
Nee, gar nicht. Also Lasse ist eigentlich ein großer Fremd von und hat da auch genug Vertrauen in uns, dass wir das professionell hier handeln. Letztes Jahr hat sich bei mir schon fast die Chance ergeben. Wurde dann letztendlich abgesagt, aber damals meinte Lasse schon, ja, nächstes Jahr dann wieder und dann. Wenn die Zeit dafür da ist und es trainingsmethodisch Sinn macht, dann können wir das machen. Und so hat es jetzt für uns beide ergeben und da sind wir, glaube ich, alle glücklich und zufrieden mit.
Jo. Macht das denn trainingsmethodisch Sinn, die ISL? Normalerweise wäre jetzt doch der große GA-Block gerade für die Mitteldistanzer-Kraulschwimmer 200, 400 Meter. Leonie, ich gucke dich gerade an. Ja. Ist doch eigentlich die Kurzbahn-Saison und jetzt so extrem auf die Sprints und Schnelligkeiten zu gehen, doch gar nicht zielführend. Was ist der Hintergedanke dabei? Wie ist die Argumentation?
Ja, also ich muss mal so sagen, da die Kalifornias ja eigentlich kein Problem damit haben, in die Halbfinals und Finals zu kommen, kann man hier eigentlich trainieren, was man möchte. Demzufolge kann ich eben wirklich mich mehr auf die Grundlagen konzentrieren und muss jetzt nicht jeden Wettkampf in Topform an den Start gehen. Und das wissen die Trainer auch. Also je länger die Distanz wird, desto besser wird man später in der Saison. Und darauf bauen sie auch. Und da haben sie auch in uns Vertrauen als Sportler, dass wir das gut hinkriegen. Und genauso sieht das Lasse und ich auch. Also dass wir jetzt eben wirklich trotz der Wettkampfbelastung eine gute Grundlage legen, die ja eigentlich schon da ist, wie man auch nach dem ersten Match gesehen hat. Und dass wir dann auch dann, wenn wir nach dem Weltcup und so wieder in Berlin sind, in die Höhe treffen, fahren, um dann da auf Höhenlevel zu trainieren und dann da so der große Ablauf gelegt wird. Aber das jetzt ist quasi noch eine Mischung aus Sommerurlaub, Wiedereinstieg und Wettkampftempo-Training.
Wie viel Trainingseinheiten habt ihr?
Ohne den Wettkampf, also von Montag bis Freitag sozusagen, ich sag mal 6 Wassereinheiten ungefähr, 6 bis 7 Wassereinheiten. Das kann man sich wirklich, also man kann die Trainingseinheiten wahrnehmen, wie man möchte. Ist jeden Tag 2-mal angeboten, aber es macht, also ja, man nimmt sich dann auch mal eine Einheit frei.
Ist bei euch auch so, Ole? Oder wie sieht euer Trainingsalltag aus?
Ja, bei uns ist es ja gerade momentan anders, weil wir ja vermutlich ins 5. Match dann auch müssen. Und das ist halt das Match, wo die, sag mal, nicht ganz so guten Teams dann nochmal untereinander ausfüllen müssen, wer gerade noch so ins Halbfinale kommt. Dadurch haben wir jetzt halt einen, ich weiß nicht, 13 Tage oder 12 Tage Block wettkampffrei. Und da trainieren wir halt schon recht normal. Also wir haben, glaube ich, diese Woche 10 Einheiten oder so, wie zu Hause. Und wenn wir aber so einen Wettkampfblock haben, sage ich mal, so, dann machen wir halt auch immer nur so, wie man sich halt fühlt, sozusagen. Also natürlich mit Rücksprache mit den Trainern, aber eigentlich schon so, wie man sich fühlt, ja.
Unterteilt ihr das in den Trainingsblöcken oder innerhalb der Trainingsgruppe, wenn ihr dort im Becken seid, auch nach Schwimmarten, nach Streckenlänge oder machen alle das gleiche Programm? Wie ist da der Aufbau?
Also bei uns ist das so, dass wir versuchen schon mit den, dass zum Beispiel die Rückenschwimmer mit den Rückenschwimmern, die Schmettschwimmer mit den Schmettschwimmern, halt, dass die halt eigentlich die Konkurrenz untereinander haben, die miteinander trainieren, damit man sich halt trotzdem anfreundet, dass man halt als Team auch agiert im Wettkampf, aber trotzdem innerhalb des Trainings halt sich gegenseitig auch ein bisschen in den Arsch tritt und beim anderen nicht locker lässt oder so, dass man sich halt gegenseitig mehr pushen kann im Training. Ja.
Bei uns ist es so, dass wir halt so einen WhatsApp-Gruppen-Chat haben und dann stellen halt die Leute, die einen Trainingsplan von zu Hause bekommen haben, den einfach rein und dann guckt man so, was gut passen könnte und dann trainiert man manchmal, wie ich vorhin schon sagte, ich als 200 Pauschwimmerin mit Lilly King, 100-200 Brustschwimmerin zusammen oder mit einer 50 Pauschwimmerin oder mit einem 100 Rückenschwimmer. Also das geht nicht so sehr von der Wettkampfstrecke ab, sondern was man dann eben in der Trainingseinheit geplant hat und wo man dann am besten dazu passt.
Okay. Ist das so eine, Ole, gerade bei euch, weil du sagtest, dass ihr ja so ein Stück weit Konkurrenten seid innerhalb des Teams, aber euch ja natürlich gegenseitig unterstützen sollt, ist das im Training auch eine Art Konkurrenz um Starts, dass man sich jetzt explizit, ey, wenn ich mehr investiere, wenn ich zeige, dass ich fit bin, dann darf ich die 200 Lagen schwimmen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich denke mal, das hängt schon von den Wettkämpfen ab. Also neben mir sind zum Beispiel jetzt noch 2 andere Rückenschwimmer hier. Und ich bin eigentlich ja nur aus dem Grund hier, weil die anderen 2 Rückenschwimmer die ersten 2 Matches nicht konnten. Und die brauchten halt noch einen Rückenschwimmer, dass sie halt da nicht Minuspunkte oder sowas bekommen. Und auf der einen Seite, ich bin auch froh, dass die da sind, weil es macht echt Spaß, mit denen zu trainieren, weil die sind echt lustig und sind halt dementsprechend auch ein Stück noch schneller als ich. Das heißt, es ist für mich echt gut, mich weiterzuentwickeln. Aber innerhalb des Trainings wird eigentlich gar nicht entschieden oder fast gar nicht entschieden, wer dann das nächste Match schwimmt, sondern man teilt dann halt alle 3 Rückenschwimmer ein. Zum Beispiel, ich sag mal jetzt mich als Staffelschwimmer, den anderen als 200 Meter und den dritten als 100 Rücken Einzel oder sowas. Und dann guckt man nach den 2 Tagen Matches, wer halt am solidesten performt hat, sag ich mal, und plant den dann halt fürs nächste Match mehr und den anderen halt ein bisschen weniger ein. Aber es ist nie so, dass einer von uns gar nicht schwimmt.
Was machen die besser als du? Wo siehst du noch Defizite? Was kannst du noch dazulernen?
Ja, definitiv die Unterwasserphasen. Die sind deutlich besser bei den anderen. Ja, da muss ich halt wirklich die nächsten Jahre wirklich dran arbeiten. Und geht steil bergauf, sag ich mal.
Stimmst du dazu, Leonie, dass Ole noch an seinen Tauchphasen arbeiten kann?
Ja, im Vergleich zu mir ist er da ein Schwertfisch, aber im Vergleich zu den anderen, da kommt er schon mal nicht vorne mit da aus dem Wasser raus.
Lass mich noch eine Frage zu Ole stellen, Leonie. Welche Stärken hat Ole? Womit bereichert er das Team? Was kann er dort mit einbringen?
Das Berlin-Team oder das New York Breakers-Team?
Beide gerne.
Ja, bei den New York Breakers weiß ich ja nicht genau, wie er sich da als Teamkollege macht.
Ja, vielleicht ist er der Spaßvogel des Teams oder nimmt das aus Berlin mit oder ist der immer 400% im Training?
Ja, also ich sag mal so, in Berlin ist es so, dass er eben so die Lockerheit ins Team bringt. Aber dann, wenn es hart auf hart kommt, auch die nötige Willenskraft und Durchhaltevermögen zeigt und so halt wirklich das Team durch harte Einheiten pusht.
Ole, ich stelle die Frage andersrum. Woran kann Leonie noch arbeiten und was glaubst du, bringt sie als Stärken mit nach Berlin oder zu den Cali Condors?
Ich glaube definitiv, Leonie Stärken sind ihr Ehrgeiz und ihr Wille, niemals aufzugeben. Und auch wenn selbst Lasse mal sagt, Leonie, jetzt mach mal ruhig, ist Leonie meistens immer die Erste, die sagt, nee, ich mach das nicht, ich mache jetzt weiter hart Training. Auch wenn es manchmal nicht so förderlich ist, deswegen ist es auch eine Schwäche bei ihr, weil sie aus ihrer Sicht manchmal, wo halt der Körper bei ihr zum Beispiel sagt, ich kann gar nicht mehr, ist sie halt vom Willen her noch so da, dass sie sagt, okay, ich muss jetzt nochmal die Serie kloppen oder ich muss nochmal das machen. Das ist sowohl eine Stärke, was die Gruppe auf jeden Fall bereichert und motiviert, aber auch eine Schwäche. Aber eigentlich überwiegt das als Stärke bei Leonie viel mehr. Und ja, ich würde auch sagen, dass sie halt die Lockerheit ins Team ein bisschen bringt und ab und zu auch Späße macht. Ja.
Lasst uns zum Abschluss nochmal ein bisschen aus Italien rausgehen und Richtung Deutschland gucken. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dort mit der ISL anderes Wettkampfformat, neues Wettkampfformat kennenzulernen und wirklich live auch vor Ort zu erleben. Hat sich jetzt über 2 Jahre etabliert, ist jetzt im 3. Jahr. So ein paar Abläufe passen dort schon sehr gut und haben sich durchaus als gewinnbringend erwiesen. Seht ihr irgendwas, was der DSV, der Schwimmverband, die Vereine, die Wettkämpfe, die Stützpunkte von der ISL mitnehmen können, mitlernen können oder was ihr dort sogar mitbringt?
Also ich würde sagen, jetzt nicht direkt. Also man kann schon einiges lernen hier, weil zum Beispiel die meisten Schwimmer, die wir jetzt hier kennengelernt haben, die haben halt eine extreme Wettkampfhärte, was wirklich extrem ist. Die schwimmen hier, keine Ahnung, was 7 Mal und schwimmen fast jedes Mal knapp über Bestzeit. Und ich glaube, das ist noch ausbaufähig ein bisschen. Also das kommt ja auch immer von den Teams an, wie viel Start vermeldet beim Wettkampf und so weiter und so fort. Und was vielleicht auch noch ausbaufähig ist, meiner Meinung nach, ist so das Teamgefühl innerhalb der Mannschaft. Das ist hier deutlich, deutlich stärker aus meiner Sicht als in Deutschland. Ja.
Ja, ich glaube, es ist so ein Riesenunterschied, dass muss man wirklich Stück für Stück angehen, um das irgendwie nach Deutschland zu bringen, dieses Format. Und ja, also da kann man gar nicht den Finger auf ein was zeigen, sondern es ist wirklich alles. Also einmal die Herangehensweise der Sportler an den Wettkampf, dass es wirklich nicht um die Einzelleistungen unbedingt geht, sondern um das Teamgefüge, um die Stimmung, dass wenn man mal schlecht geschwommen ist, jetzt nicht irgendwie in der Ecke geht und weint, sondern direkt in die Box reingeht und direkt Feuer und Flamme für den nächsten anfeuert. Und ja, wie Ole sagt, die Wettkampfhärte, dass man das auch wirklich schafft, 4 Mal in einem Abstand in 2 Stunden zu schwimmen und immer wieder auf Top-Niveau. Und diese Gelassenheit auch, wenn man mal, also dass man wirklich an den Start geht und sagt, ich gebe jetzt mein Bestes, mehr kann ich nicht, weniger will ich nicht und so wie es kommt, so kommt's. Und ich glaube, da sind die Deutschen schon noch ganz schön verbissen und ja, ich sag mal, altmodisch so in der Hinsicht, dass man wirklich, dass es um die Zeit geht und um nichts anderes. Und das ist ja schon cool, das mal so anders mitzubringen.
Ich habe noch ungefähr 500 Fragen. Wenn wir noch irgendwie eine Viertelstunde haben, würde ich mich sehr freuen.
Ja.
Die erste geht an dich gleich speziell, Leonie. Etwas, was immer wieder gesagt wird, ist, wenn wir über die ISL reden, ist Team, ist Mannschaft. Ich glaube auch, das ist der Grund, weshalb die Stars wiederkommen, weshalb eine Sjöström das macht, trotz gebrochenem Ellbogen, ist jetzt abgereist wegen Reha und so, aber die wieder da ist, ein Caleb Dressel, der nach 4 Wochen Pause und diesen wirklich wahnsinnig emotionalen Olympischen Spielen dort wieder auftaucht und noch zahlreiche andere, sei es jetzt auch eine Shiban Horhi, die mit dabei ist. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele, die, glaube ich, wegen dieses Teamgefühls auch mit da sind, nicht nur primär wegen des Geldes. Wenn ihr das mit rübernehmen wollt nach Berlin und in eure Trainingsgruppe, gibt es ja vielleicht schon den ein oder anderen Ansatzpunkt. Und so wie ihr jetzt vielleicht in eurem kleinen Team, oder ja doch, so wie ihr jetzt in eurem ISL-Team vielleicht diejenigen seid, die zu den großen Goldmedaillengewinnern bei Olympia nach oben gucken, ist das eine Funktion, die ihr mit nach Berlin rübernehmt, wo dann die Jüngeren, die Neulinge im Team, die Gruppen unter euch zu euch hochgucken und sagen, das sind die Großen, da wollen wir hin. Habt ihr das Gefühl? Glaubt ihr, das seid ihr?
Ja, ich hoffe. Also die Kleinen müssen da auch drauf anspringen. Ich glaube, wir beide sind da sehr offen und sind bei Fragen und Problemen immer zur Verfügung. Jetzt bei den Schülern in Berlin. Und ja, also ich hätte da mega Bock drauf, aber es muss natürlich auch von beiden Seiten kommen. Wenn die jetzt sagen, nee, das wollen wir nicht oder so, oder wir sind nicht Lust drauf haben, dann ist es schwer, das irgendwie zu vermitteln, wenn man da nicht die Resonanz zu hat.
Ole, glaubst du, dass die Jüngeren zu dir aufgucken und sagen, der will ich sein, das macht der gut, was macht Ole im Krafttraining, ich möchte das auch machen, ich will auch so schnell sein?
Also ich würde schon sagen, dass die Kleinen zu uns aufgucken jetzt mittlerweile. Also ich glaube, der größte Punkt war eigentlich, dass wir es halt zu Olympia geschafft haben, trotzdem Corona-Jahr, was die Kleinen so auch ein bisschen motiviert hat, zu uns aufzugucken. Ja, wie Leonie schon gesagt hat, sie müssen halt alle drauf anspringen, weil man hat halt selber als Athlet nicht so wirklich Lust, immer die Kleinen, also klar, zu motivieren schon, dass sie halt weiter schwimmen, aber wenn einer zum Beispiel richtig zeigt, okay, er will, ich weiß nicht, nur bis dahin kommen und dann will er aufhören oder sowas, dann fokussiert man sich natürlich eher auf die Leute, die dann halt sagen, okay, ich will unbedingt zu Olympia, ich will Olympiasieger werden, ich will das und das. Und bei uns in der Gruppe zum Beispiel, ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass die Kleineren so ein bisschen aufgucken, weil ich recht viele Nachrichten vor oder während der ISL bekommen habe von unseren kleineren Schwimmern aus Berlin, was schon ziemlich süß war. Genau.
Ja, cool. Ist das, jetzt habe ich so ein bisschen, also es muss ja auch von innen kommen. Also was hat euch denn motiviert, weiterzumachen in diesem Corona-Jahr oder auch wenn du sagst, oder oh, es sind noch 2,5 Sekunden bis zur JDM oder es ist noch 1 Sekunde bis zur Olympianorm, das schaffe ich niemals, das waren ja so deine Worte. Was war für dich der Motivationspunkt? So, was hat dich dahin gebracht?
Also erstmal muss ich klarstellen, dass das mit dem, ich schaffe das eh nicht, nur damals bei der JDM war, mit der 1 Sekunde zu Olympia, habe ich dann gesagt, komm, ich habe 2,5 Sekunden bei JDM geschafft, da schaffe ich diese eine kleine Kacksekunde auch noch. Und ich sag mal, meine Schwimmkarriere bis jetzt war immer geprägt von vielen Ausfällen. Und so war es halt in diesem Jahr auch nicht anders. Also ich hatte einen Kreuzbandriss, dann pfeifisches Drüsenfieber und Corona in dem Olympiajahr. Und das hat schon, ich sag mal, immer wieder der Ausfall. Ich überlege mir halt dann immer, wie ich es dann mache, wie ich es dann schaffe, doch noch dahin zu kommen, weil halt Olympia mein großer Traum war, seitdem ich klein war. Und auch viele früher gesagt haben, okay, der Ole ist nicht talentiert genug, der wird es nie weiter schaffen als bis zu Berliner Meisterschaften und so weiter und so fort. Und das ist halt auch so ein bisschen in meinem Gehirn verankert, dass viele gesagt haben, ich werde es halt nie schaffen und so weiter. Und das hat auch ein bisschen meine Motivation entfacht. Und auf der anderen Seite natürlich auch meine Familie, beziehungsweise mein kleiner Bruder, damit ich halt zeigen konnte, zum Beispiel bei meinen Eltern, dass die Zeit, die sie in uns investiert haben, halt sich lohnt und nicht halt, ich sag mal, eine Nullnummer klingt jetzt hart, aber so eine Nullnummer ist. Genau, und das war halt meine Motivation die ganze Zeit, dass ich für mich halt beweisen kann, okay, wenn ich mir was vornehme, egal wie lange das braucht, ich schaffe das. Und ich wollte auch ein bisschen zurückgeben.
Ja. Hast du damals, Leonie, also mit 14 war das ja dann, ne? 2013 sagtest du, nach Berlin gegangen bist? Ja. Du bist 99 geboren, habe ich richtig im Kopf, oder? Ja, genau. Als du mit 14 nach Berlin gekommen bist, was war das Ziel? So hoch wie möglich zu kommen oder war schon Olympia von vornherein klar, da will ich hin?
Also ich weiß nicht, wie inwiefern man es als 13, 14 Jahre als Ziel rankommt. für mich war eigentlich seit 2008 klar, dass ich schon immer bei Olympia bin, so egal in welcher Sportart. Und da, man kriegt ja erst dann Stück für Stück mit, was das alles benötigt, was für Verpflichtungen man dann als Sportler hat, um dann das Ziel wirklich erreichen zu können. Und ich glaube, also bei Ole war ja so, dass er eigentlich immer so gerade so den Schritt in die nächste Klasse oder so geschafft hat, schwimmerisch gesehen. Und bei mir war es eigentlich so, dass ich immer so die Gute war, die eigentlich jetzt keine, also immer so zu den Wettkämpfen mit eingeladen wurde. Und da hatte ich irgendwie schon so das Gefühl, dass ich, wenn ich das nicht schaffe, dass es dann eine Enttäuschung ist. Und ich glaube, so haben wir beide irgendwie verschiedene Herangehensweisen an die Wettkämpfe. Oder der will halt beweisen, dass er es kann. Und ich muss beweisen, dass ich es auch kann so, und dass ich nicht versage, sag ich mal. Und ja, da hat mir dann der Aufenthalt in Berlin dann auch schon die nötige Selbstsicherheit gegeben, um das dann zu schaffen. Und ich wurde ja auch immer besser und immer schneller. Und ja, dann je mehr dann die Spiele kamen, desto größer wurde es auch als Ziel, das dann zu schaffen.
Okay, verstehe. Den letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, weil ihr vorhin auch so viel über Wettkampfhärte gesprochen habt, über 5 Starts, über 6 Starts, über 7 Starts, mit den Skins Races und so weiter und so fort. Ole, du hattest eine ähnliche Situation in deinem ersten Match, waren es mal irgendwo nur 25 Minuten ungefähr Pause. Ich glaube, das war zwischen den 50 Rücken, ja, zwischen den 50 Rücken am ersten Tag und der 4x100 Lagenstaffel. Was hast du gemacht in dieser kurzen Pause, um dich wieder auf ein Niveau zu bringen, dass du, ich sage es jetzt sehr hart, dass du konkurrenzwettbewerbsfähig bist?
Also ich bin definitiv erstmal kurz zu meinem Coach gegangen, habe gesagt, jo, ich bin komplett hinüber. Danach hat er gesagt, das kriege ich schon hin. Und also ich wusste, dass ich das hinkriege, weil 100 Meter Kurzbahn geht fast immer, sage ich mal. Ich bin dann 300 Meter locker schon gewesen. Natürlich habe ich meine Wettkampfhose nicht gewechselt, sondern bin halt in der geblieben, in der ich war. Habe mir noch ein Powerade schnell reingezimmert, da ist ein bisschen Zucker, ein bisschen irgendwas für den Körper, ein bisschen Substanz halt da ist, dass man einigermaßen wach bleibt und fokussiert. Und ja, dann habe ich mich eigentlich nur irgendwo in der Ecke gelegt, meine Beine hochgelegt und gehofft, dass die bis zum Match halt einigermaßen fit werden. Und bin dann zum Vorstand gegangen und habe dann performt, ja.
Warst du zufrieden mit den 100 Rücken? 51,94 war die Zeit, entschuldige.
Der 51,94 war ich schon zufrieden, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ohne Training, beziehungsweise voll Außentraining, je nachdem, so schnell schon jemals geschwommen bin und halt auch nur mit so wenig Tagen Training und so weiter, das hat mich echt überrascht und mir macht das auch extrem viel Spaß hier, also ja, es war halt, ich war zufrieden auf jeden Fall mit dem ersten Charakter.
Das ist das Wichtigste und ich hoffe, dass ihr auch noch in die Playoffs kommt nach Eindhoven, in dieses wundervolle Bad, wie man hört. Was ist denn so, habt ihr ein Ziel in den nächsten, ich glaube, es sind jetzt noch 3 Wochen, also bis Ende September für die Regular Season, habt ihr irgendwelche Zeiten, die ihr noch schwimmen wollt, die ihr erreichen wollt? Welche habt ihr vielleicht noch Strecken, die ihr unbedingt gerne schwimmen möchtet?
Also was Zeiten angeht, eigentlich immer nur theoretisch vom Match schneller schwimmen. Aber viel mehr, was hier viel mehr erzählt, ist die Erfahrung, dass man wirklich das Maximum hier an Lernerfahrung mit rausnimmt und dann zu Hause auch umsetzen kann und dann wir uns als Pelicans auf die Halbfinals vorzubereiten.
Genau, und bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns, würde ich sagen, ist schon das Ziel, irgendwie, kostet es was es wolle, nach Eindhoven zu kommen. Unser Head Coach ist ja auch Niederländer, sage ich mal. Der will halt unbedingt mit seinem Team dahin. Und wir wollen ihm halt das auch als Geschenk so wiedergeben. Es wird extrem schwer, das muss ich auch dazu sagen, weil die anderen Teams haben echt schon echt solide Aufstellungen. Und bei uns haben recht viele kurzfristig abgesagt gehabt, wo wir dachten, okay, damit könnten wir es schaffen. Aber Hopfen und Malz ist noch nicht verloren, würde ich sagen. Und wir kämpfen um jeden Punkt. Und eigentlich geht es gar nicht hauptsächlich so wirklich um die eigene Leistung, sondern einfach nur um das Team irgendwie die Halbfinale zu bekommen. Und deswegen müssen wir halt auch alle oder fast alle, nee, am besten alle im letzten Match dann performen, wo es dann halt mit den 4 schlechtesten Teams halt um die Wurst geht. Und ja.
Ja, da drücke ich die Daumen dafür, auf jeden Fall, dass ihr noch weiter schnell unterwegs seid. Leonie, für dich geht es ja jetzt am Wochenende schon weiter, am 11. und 12. September gegen die London Raw, die Aqua Centurions nochmal und die Tokyo Frog Kings, das unter anderem erwarten wir das große Duell. Kyle Chalmers ist angereist für London, das heißt Olympia-Finale 100 Kraul Teil 2, nehme ich mal an, Chalmers gegen Dressel, und du darfst mit Sicherheit die 200 Freistil nochmal gegen die Lokalmatadorin Pellegrini schwimmen. Ich drücke dir die Daumen dafür und wünsche alles Gute. Ole, für euch, ihr habt jetzt ein bisschen Pause, ihr könnt einen kleinen Trainingsblock einschieben. Am 16. und 17.09. geht es dann gegen die Tokyo Frog Kings und das Team Iron und gegen deine Nachbarin, gegen die Kali Condors nämlich auch, schon im nächsten Match. Habt ihr noch was, was ihr loswerden möchtet, was ihr sagen möchtet?
Bleibt dran.
Bleibt dran, guckt euch die Matches an. Und feuert immer die New York Breakers an, nicht die Kalifornos. Nein, am besten beide Teams anfeuern und einfach die Rennen genießen, so wie wir sie genießen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch noch einen schönen Abend bei Pizza, Eis, Pasta unter italienischer Sonne. Schönen Dank, dass ihr Zeit hattet. Hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank. Danke auch.